ARD.
Achtung, wir müssen kurz leise sein. Wir schleichen uns nämlich gerade in ein ganz bestimmtes Zimmer in einem Krankenhaus. Hier ist gerade ein sehr besonderes Kind auf die Welt gekommen. Es ist das Jahr 1904, wir sind in New York. Der kleine Junge hört auf den Namen Robert, sein Nachname Oppenheimer. Er wird in seinem Leben Albert Einstein treffen, die Welt physikalisch für immer verändern und etwas entwickeln, das er später sehr bereut. Freunde des Wissens. Okay, ich muss nicht mehr flüstern. Erstmal hoffen wir als komplettes Team Wissen mit Johnny, dass ihr richtig schöne Weihnachtsfeiertage hattet und damit auch willkommen zur allerletzten Folge diesen Jahres. Zeitlich werden wir heute, nach der letzten Folge im Römischen Reich, wieder näher an unserer Welt anknüpfen. Es ist das 20. Jahrhundert. Die Welt im Wandel, die Welt im Krieg. Robert Oppenheimer wird einen davon beenden durch die Entwicklung der Atombombe. Wir werden darüber sprechen, wie Oppenheimer überhaupt groß geworden ist, wie unglaublich gefährlich das damalige Wettrennen um die Atombombe für die ganze Welt war, wie zwei japanische Städte die ganze Kraft zu spüren bekommen haben, Einsteins Rolle in dem Ganzen und wieso Oppenheimer trotz seines Erfolges danach zum Staatsfeind der USA wurde. Du hörst Wissen mit Johnny. Kapitel 1: Der junge Robert. Im Laufe dieser Folge wird er zum Vater der Atombombe. Doch wir fangen ganz klein an, als Robert ein Kind ist. Und er ist schon immer ein besonderes Kind. Sein Wissensdurst ist enorm. Zum Glück für ihn ist seine Familie Teil der ziemlich wohlhabenden Oberschicht in New York. Sein Vater, der übrigens in Hanau hier in Deutschland geboren wird, ist ein erfolgreicher Textilhändler. Seine Mutter ist Malerin. Sie wird dazu sogar in Paris ausgebildet und hat ein eigenes Atelier in New York. Durch den Reichtum seines Umfelds ist Robert damals schon viel von Kunst, Musik und der Wissenschaft umgeben. Und ein Thema tut es ihm besonders an: seltene Mineralien. Im Alter von nur 11 Jahren tritt er der New Yorker Mineralogical Society bei. Das ist eine wissenschaftliche Organisation, die sich nur der Erforschung dieser seltenen Feststoffe widmet. Oppenheimers riesiges Interesse, verbunden mit dem Reichtum seiner Familie, ermöglicht ihm eine sehr gute Bildung. Im Alter von nur 18 Jahren fängt er so an, in Harvard zu studieren. Zunächst ist er dort für Chemie eingeschrieben, doch sein Interesse entwickelt sich schon bald hin zur Physik. Und das trifft sich gut, denn in dieser Zeit der Menschheit entwickelt sich dort sehr, sehr viel. Beispielsweise durch Albert Einstein und seine Relativitätstheorie. Dazu gehört die wahrscheinlich berühmteste Formel der Welt, E gleich m mal c². Ganz simpel ausgedrückt besagt sie, dass in jeder Masse immer auch gespeicherte Energie ist und wie man diese berechnen kann. Dazu kann man sich ganz schön den Kopf zerbrechen, das müssen wir aber gar nicht alles im Detail verstehen, aber sie wird später nochmal beim Bau der Atombombe sehr wichtig. Atome sind Anfang des 20. Jahrhunderts generell ein sehr präsentes Thema in der Wissenschaft. Besonders der Name Niels Bohr wird einigen von euch auch durch die Schulzeit ein Begriff sein. Das ist ein dänischer Physiker. Er erfindet 1913 das Bohrsche Atommodell. Dank ihm können wir die kleinsten Teilchen der Erde, die Atome, viel, viel besser verstehen. Auch Oppenheimer ist davon unglaublich fasziniert. Und weil er so schlau ist, schließt er das Studium in Harvard in nur 3 Jahren ab, was ziemlich außergewöhnlich ist, weil eigentlich dauert es mindestens 4 Jahre. Und als ob das nicht außergewöhnlich genug wäre, macht er auch noch seinen Abschluss mit Summa Cum Laude, das heißt, er hat überall nur Bestnoten. Von Harvard in den USA geht es für ihn auf die nächste Elite-Universität nach Cambridge in England. Hier arbeitet er unter J.J. Thomson, das ist der Entdecker des Elektrons, doch Oppenheimer wird hier nicht so richtig happy. Er wechselt daher an die Universität nach Göttingen. Jetzt denkt man vielleicht, was? Nach Deutschland? Ja, die Uni in Göttingen ist damals schon extrem renommiert, vor allem was die Themen Physik und Quantenmechanik angehen. Die wissenschaftliche Arbeit hier gefällt Oppenheimer sehr, sehr viel besser und er lernt hier auch eine ganz besondere Person kennen. Albert Einstein, der wahrscheinlich berühmteste Wissenschaftler der Welt. Und auch Oppenheimer bewundert ihn sehr. Doch nicht nur für seine physikalischen Errungenschaften, er ist auch von Einsteins philosophischen Herangehensweisen beeindruckt. Dieser betrachtet die Naturwissenschaften damals nämlich nicht nur aus Forschersicht. Alles, was er untersucht und entdeckt, versucht er auch immer moralisch und ethisch einzuordnen. Also im Sinne von, ist das gerade gut für die Gesellschaft? Und genau dieser Punkt wird noch ein sehr wichtiger Aspekt in Oppenheimers Leben. Er und Einstein sehen und tauschen sich in dieser Zeit sehr viel aus. Die Gespräche drehen sich um Prinzipien der Physik und den Sinn des Lebens. Beide sind sich auch schon einig darüber, wie unfassbar gefährlich die damaligen, aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse sind. Die Kraft, die in Atomen schlummert, kann ganze Welten zerstören. Und damals tobt gerade der Zweite Weltkrieg. Eine Kombination, die Oppenheimers Leben sehr stark verändern wird. Kapitel 2: Das Manhattan-Projekt. 1942. Der Krieg ist eskaliert. Seit einem Jahr sind auch die USA Teil davon. Und während an unterschiedlichsten Fronten gekämpft wird, forscht die Wissenschaft mit wahnsinnig großem Aufwand. Denn zwei deutschen Physikern, Otto Hahn und Fritz Strassmann, ist vor ein paar Jahren in Berlin die erste Kernspaltung gelungen. Dafür haben sie auf ein Uranatom Neutronen geschossen. Dies führt zu unzähligen kleinen Spaltungen. Basierend auf Einsteins Formel der Relativitätstheorie E gleich mc² wurden dadurch enorm große Mengen Energie frei. Und die Welt versteht sofort, wer diese Energie in Form einer Waffe für sich gewinnen kann, wird die Welt beherrschen. Vor allem Einstein ist sofort alarmiert. Der eigentlich in Ulm geborene Deutsche flüchtet aufgrund seiner jüdischen Wurzeln ein paar Jahre zuvor nach Machtergreifung der Nazis in die USA. Um den damaligen US-Präsidenten Roosevelt zu warnen, schreibt er ihm einen Brief. Warum damals ausgerechnet Einstein diesen Brief schreiben muss, erklärt Physiker Dr. Götz Neuneck.
Einstein war eigentlich mit den Fragen der Kernspaltung nicht unmittelbar beschäftigt, aber er war der berühmteste Physiker seiner Zeit und es war klar, dass ein Brief von Einstein vom amerikanischen Präsidenten tatsächlich gelesen werden würde.
In diesem Brief erklärt Einstein, dass Deutschland gerade an einer Möglichkeit forscht, diese atomare Spaltungsenergie als Waffe zu benutzen. So könnte die zerstörerischste Bombe der Welt erfunden werden. Und Roosevelt vertraut Einsteins Sorge. Daher ruft die US-Regierung 1942 das Manhattan-Projekt ins Leben. Das heißt übrigens so, weil die ersten Planungen im New Yorker Stadtteil Manhattan abgelaufen sind. Geleitet wird das Projekt zunächst von der US-Armee. Das ganz klare Ziel ist es, eine atomare Waffe zu entwickeln, bevor es die Deutschen tun. Sowohl die Amerikaner als auch das Deutsche Reich arbeiten in dieser Zeit an der Atombombe in kompletter Geheimhaltung. Was die US-Regierung damals aber nicht weiß, das Nazi-Regime hält die Entwicklung einer solchen Bombe noch während des Krieges für unrealistisch. Sie forschen daher nur sehr langsam daran. Ganz im Gegenteil zu den USA. Schnell stampfen sie in der Wüste von New Mexico, in Los Alamos um genau zu sein, eine große Forschungsstadt aus dem Boden. Mit wirklich allem drum und dran. Wohnungen, die sogar einen Balkon haben, Laboratorien, Lager und Büros. Wissenschaftler ziehen da für Jahre komplett ein. Und eine Entscheidung der US-Regierung kommt damals für viele sehr überraschend. Als Leiter des Manhattan-Projekts wird Robert Oppenheimer ausgewählt. Dieser ist zwar ein angesehener Physiker, ihm fehlt jedoch die Erfahrung, ein Team zu leiten, schon gar nicht so ein gigantisch großes und wichtiges. Dazu ist er jedoch eher ein theoretischer Physiker, hat nie wirklich viele echte Experimente durchgeführt. Die Entscheidung fällt trotzdem auf ihn und Oppenheimer beweist sehr schnell, dass diese Wahl richtig ist. Innerhalb kürzester Zeit verwandelt er Los Alamos in ein produktives Zentrum der wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Er versammelt die klügsten Köpfe des Landes, darunter mehrere Nobelpreisträger aus den Bereichen der Physik, Chemie und der Mathematik. Und ihre Aufgabe ist unglaublich komplex. Wie schafft man es, die absurd intensive Energie einer Kernspaltung in eine kontrollierbare Bombe zu bringen? Man entwickelt zunächst zwei Arten davon, eine aus Uran, eine aus Plutonium. Wer in Folge 4 rund um Tschernobyl aufgepasst hat, weiß, dass diese beiden Elemente in späteren Jahren auch die Grundlage für Atomkraftwerke werden sollten. Und an der Stelle müssen wir jetzt einmal ganz kurz Pause machen. Weil manchmal, wenn ich das hier gerade alles so sage, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, man kann es nicht greifen, wie krass die Menschheit ist. Also ja, die Entwicklung einer solchen Bombe ist natürlich fürchterlich und wird auch später in dieser Folge nochmal für so viel Leid sorgen. Aber überleg doch mal, dass der Mensch es einfach irgendwie hinbekommen hat, die kleinsten, nicht mal sichtbaren Elemente unserer Erde zu spalten und daraus dann eine schier unglaubliche Energie freizusetzen, die allein schon in einem Kraftwerk ganze Städte alleine versorgen kann. Das haben wir einfach erfunden als Menschen. Überlegt mal, was wir alles schaffen könnten, wenn wir alle zusammen einfach nur für das Gute arbeiten würden. Krass. Leider stecken wir unsere unglaublichen wissenschaftlichen Fähigkeiten in solche schrecklichen Dinge wie in eine Atombombe. Und dazu muss man sich auch jetzt mal ganz kurz die Dimensionen vorstellen. Am Manhattan-Projekt arbeiten nicht irgendwie nur 15, 16 Leute. Es sind einschließlich aller beteiligten Personen ungefähr 125.000 Menschen. Und mit diesem gigantischen Kraftaufwand soll es den USA final gelingen, als Sieger um das Rennen der Atombombe hervorzugehen. Kapitel 3: Der Trinity-Test. Wir springen in die Wüste von New Mexico im Jahr 1945 und die Anspannung in Los Alamos ist unglaublich groß. Jahrelange Forschung, Tests, Rückschläge und Erfolge haben das Team des Manhattan-Projekts hierhin geführt. Und spätestens an diesem Punkt wird klar, warum man die gigantische Wüste als Ort für die Forschung an der Atombombe ausgewählt hat. Es herrscht damals ja absolute Geheimhaltung, niemand darf davon mitbekommen. Jetzt gibt es bei der Atombombe aber ein großes Problem. Die sind saulaut. Daher braucht man einen sehr, sehr abgelegenen Ort, damit da keiner was von mitbekommt. Die Wüste von New Mexico ist damals perfekt dafür, denn sie ist Teil eines größeren Wüstensystems, das größer als ganz Deutschland ist. So wird sie also an diesem 16. Juli in Position gebracht. Die etwa 400 Menschen vor Ort sind extrem angespannt. Es ist ein dramatisch wichtiger Tag für Militär und Wissenschaft. Extrem früh morgens, Bewegung im Camp. In Schritttempo fährt ein spezieller Militärtruck durch die Wüste. An Bord die wahrscheinlich gefährlichste Ladung der Menschheit. Auf der langen Ladefläche liegt sie. Ihr Name: Gadget, die erste Atombombe. Den hochsensiblen Plutoniumkern hat man als allerletztes installiert. Jetzt ist sie theoretisch scharf. Auch der Fahrer ist verständlicherweise sehr angespannt. Die eigentlich kurze Fahrt zur Teststation dauert mehrere Stunden. Man will so vorsichtig wie nur möglich sein. Das Gelände ist weiträumig abgesperrt, falls irgendein Unglück passiert. Doch sie übersteht den Weg. Der LKW hält vor einer etwa 30 Meter hohen Stahlplattform an. Vorsichtig wird sie mit einem Seilzugsystem von der Ladefläche hochgehoben. Sie ist wirklich massiv, fast 5 Tonnen wiegt sie. Dazu ist sie mit 1,80 Meter größer als der durchschnittliche Mensch. Ganz langsam wird sie an der Spitze der Plattform fixiert. Warum sie ausgerechnet auf 30 Meter Höhe angebracht wird, werden wir auf ziemlich traurige Art und Weise im nächsten Kapitel herausfinden. Es ist 5.30 Uhr morgens. Man wählt diese frühe Uhrzeit bewusst, der Wind ist noch ziemlich schwach und die Sicht klar. So kann der radioaktive Fallout, den wir auch aus Folge 4 kennen, besser kontrolliert werden. Auch das Licht ist um diese Uhrzeit optimal, nicht zu hell, nicht zu dunkel. So will man die Explosion ideal sehen können. Dann das Zeichen. Die Bombe ist befestigt und scharf. In der Luft liegt eine Spannung, die größer nicht sein könnte. Vor allem bei einer Person, J. Robert Oppenheimer. Dieser Test ist für ihn als Leiter des Manhattan-Projekts absolut richtungsweisend. Er steht zusammen mit den anderen Wissenschaftlern in einem Schutzbunker, fast 10 Kilometer von der Bombe entfernt. Dann startet der Countdown.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Kurz Ruhe, dann. Für einen kurzen Moment ist die Wüste heller als die Sonne. Der Lichtblitz ist extrem. Kurz danach schießt eine unglaublich starke Druckwelle durch das Camp. Alle beteiligten Personen stehen mit offenem Mund da. Als sie realisieren, was da gerade passiert ist, sind die Reaktionen gemischt. Oppenheimer selbst erinnert sich in einem TV-Interview 20 Jahre später. Ein paar Leute lachten. Ein paar weinten. Die meisten waren still. Gerade hat es die stärkste menschengemachte Explosion in der Geschichte gegeben. Der Blitz war noch fast 300 Kilometer weit zu sehen. Die Pilzwolke steigt währenddessen immer weiter in den Himmel, fast 12 Kilometer hoch. Ich habe euch ein Originalvideo davon in die Shownotes gepackt. Die 30 Meter hohe Stahlplattform komplett weggesprengt, nahezu ohne Überreste. Das Einzige, was man am Sprengort findet, ist Trinitit. Künstliches Glas. Das ist eine Substanz, die es vorher auf der Welt noch nie gegeben hat. Denn der Feuerball der Bombe hat Temperaturen von mehreren Millionen Grad Celsius erreicht. Der umliegende Sand der Wüste wurde daher zu diesem Glas geschmolzen. Es ist die wahrscheinlich mit beeindruckendste und furchteinflößendste Errungenschaft der Wissenschaft. Und Oppenheimer, den man in dem Interview 20 Jahre später sein schlechtes Gewissen wirklich sehr ansieht, fasst diese Errungenschaft mit folgenden Worten aus den Schriften des Hinduismus zusammen.
Now I am become death.
Jetzt bin ich zum Tod geworden,
the destroyer of worlds.
Zum Zerstörer von Welten. Kapitel 4. Zwei Bomben. Wenn ihr ganz aufmerksam zugehört habt, dann wird euch im letzten Kapitel etwas aufgefallen sein. Etwas, das auch der damaligen US-Regierung natürlich auffällt und sie ziemlich geärgert hat. Der Trinity-Test findet im Juli 1945 statt. In diesem Podcast zum Zweiten Weltkrieg haben wir aber gelernt, dass Deutschland im Mai schon kapituliert hat. Das passt den Amis eigentlich so gar nicht, weil man wollte die erste einsatzbereite Atombombe auf Deutschland werfen und den Krieg so beenden. Jetzt ist dieser aber also schon beendet. Aber erinnert ihr euch auch noch daran, dass ich gesagt habe, dass die Kapitulation Deutschlands nur das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa war? Ein Land kämpft damals nämlich immer noch weiter. Japan. Es ist damals mit dem Deutschen Reich im Bündnis und trotz der deutschen Kapitulation kämpft das asiatische Land immer noch weiter gegen die Alliierten. Viele Japaner hoffen zwar auf eine Kapitulation, doch die militärische Führung des Landes hält an ihrem harten Verteidigungskampf fest. Bis zum 6. August 1945. An diesem Tag startet ein Spezialflugzeug auf einer kleinen Insel namens Tinian. An Bord Little Boy. So nennen die Amerikaner damals ihre erste Atombombe, die sie gegen einen Feind einsetzen wollen. Ihre Einzelteile werden vorher schon von den USA aus per Schiff auf die kleine Insel gebracht. Dort wurden sie dann von den Wissenschaftlern des Manhattan-Projekts zusammengebaut. Das Flugzeug braucht etwa 6 Stunden, es fliegt über den Pazifik. Dann sieht der Pilot japanisches Land. Sein Ziel, die Küstenstadt Hiroshima. Das ist damals ein wichtiges japanisches Militärzentrum und in der Stadt scheint an diesem Tag alles normal. Wenige ahnen, was sich da am Himmel auf sie zubewegt. Die Mutter von Hiro Kamada, einer Überlebenden, hat damals schon ein ungutes Gefühl.
Meine Mutter hatte an diesem Tag irgendeine Vorahnung. Es war ein ungewöhnlich klarer und ruhiger Tag und ich sollte in den Kindergarten. Aber sie hatte ein ungutes Gefühl, so eine Art siebten Sinn, und ließ mich nicht gehen. Die meisten meiner Freunde kamen dort ums Leben.
Um 7:45 morgens passiert es. Am Himmel über Hiroshima erscheint das amerikanische Spezialflugzeug und lässt die mitgeführte Atombombe aus ca. 10.000 Meter Höhe fallen. Schnell dreht der Flieger ab, um der Druckwelle zu entgehen. Die Bombe stürzt immer schneller Richtung Boden. Um die maximale Zerstörungskraft zu entwickeln, ist in ihr ein sogenannter Höhenzünder verbaut. Denn das ist der Grund, warum die Bombe beim Trinity-Test in einer Höhe von 30 Metern angebracht wurde. Denn wenn sie über einem Ziel detoniert, erreicht sie die maximale Zerstörungskraft. Damit kann sie jetzt also in der Luft über der Stadt explodieren, was die Druckwelle noch fataler macht. Und genau so passiert es. In einer Höhe von ca. 600 Metern über Hiroshima aktivieren sich die Barometer der Bombe und sie detoniert. Es ist eine derartig starke Explosion, die es noch nie gegen Menschen eingesetzt gegeben hat. Eine fürchterliche Kraft, die innerhalb von Sekunden alles unter sich zerstört. Mehr als 90% aller Gebäude werden direkt pulverisiert. Ich habe euch auch dazu ein Bild der gigantischen Rauchsäule in die Shownotes gepackt. Die Explosion tötet 80.000 Menschen sofort. Fast alle davon sind Zivilisten, viele Frauen, Kinder und ältere Menschen. Es gibt nur wenige Hibakusha, so nennt man im Japanischen die Atomangriff-Überlebenden. Einer von ihnen ist Hosori, er ist damals 4 Jahre alt.
Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Wir gingen unterhalb eines bewaldeten Hügels spazieren. Plötzlich war da dieser helle Blitz, gefolgt von einer enormen Druckwelle, die alle Fenster und die Haustür zerstörte. Sie war so stark, dass sie uns fast wegwehte. Meine 10 Jahre ältere Schwester warf sich auf mich und schützte mich mit ihrem Körper. Wäre die Bombe ein paar Minuten später gefallen und wären wir nicht durch den Abhang und die Bäume geschützt gewesen, wären wir umgekommen.
Und an dieser Stelle kommt der nächste unmenschlich schreckliche Aspekt dieser Bomben. Nicht nur haben sie durch die Explosion schon eine extreme Zerstörungskraft, sie verseuchen die Menschen darüber hinaus noch atomar. Wie bei der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl werden auch in Hiroshima viele Menschen durch die Bombe verstrahlt und sterben daran. Die Gesamtzahl der Hiroshima-Opfer liegt Schätzungen nach so bei bis zu 250.000 Menschen. Auch Hosoris Schwester, die sich schützend auf ihren kleinen Bruder warf, stirbt im Erwachsenenalter an Krebs. Und als wäre das nicht schon alles Leid genug, werfen die USA nur 3 Tage nach dem Angriff auf Hiroshima eine zweite Atombombe auf eine zweite japanische Stadt, Nagasaki. Auch diese wird in der Luft über der Metropole gezündet und richtet eine verheerende Zerstörung an. Ebenfalls wird hier die Stadt zu einem sehr weiten Teil komplett zerstört. Bis zu 65.000 Menschen verlieren dadurch ihr Leben. Unglaublich fürchterlich, sich das alles vorzustellen. Und damit ist jetzt wirklich das finale, entsetzliche Ende eines schrecklichen Krieges gekommen. denn Japan erklärt nur ein paar Tage danach seine bedingungslose Kapitulation. Kapitel 5: Staatsfeind Oppenheimer. In den USA werden die erfolgreichen Atombombenangriffe auf Japan sehr gefeiert. Große Teile der Welt hingegen verurteilen die Bombardierungen. Allerdings wird auch ein Aspekt heute immer wieder häufiger genannt, warum man daran eventuell doch etwas minimal Positives sehen kann. Denn die beiden Bomben beenden ja den Krieg. Die Alternative wäre gewesen, dass die USA eine große, bereits geplante Invasion in Japan durchführen. Das hätte höchstwahrscheinlich noch einmal schwere Kämpfe und Verluste in Millionenhöhe auf beiden Seiten bedeutet. Nicht nur Soldaten, auch Zivilbevölkerung hätte es getroffen. Das ändert jedoch alles nichts daran, wie schrecklich und unmenschlich diese neuartige Waffe funktioniert. Und das erkennt nun, kurz nach Hiroshima und Nagasaki, auch Oppenheimer. In einem Interview sagt er danach, Zitat, "Wir haben etwas geschaffen, eine schreckliche Waffe." Und er schätzt ihre potenzielle Gefahr als verheerend ein. Wenn es einen weiteren Weltkrieg gibt, kann diese Zivilisation untergehen. Oppenheimer fängt an, die Entwicklung der Atombombe zu bereuen. Doch die US-Regierung will mehr. Mehr Zerstörungskraft. Das ohnehin schon unglaublich intensive Wettrüsten geht noch weiter. Der sogenannte Kalte Krieg beginnt, den wir ja unter anderem auch in Folge 2 schon thematisiert haben. Aus Angst vor der Sowjetunion will die amerikanische Führung nun nach der Atombombe auch die Wasserstoffbombe entwickeln lassen. Diese hätte ein Vielfaches an Sprengkraft. Doch Oppenheimer lehnt ab. Er äußert moralische Bedenken, sagt, dass er eine solche Waffe nicht entwickeln will. Und dadurch gerät er ins Fadenkreuz des Militärs und der Politik. Öffentlich werden ihm fehlende Loyalität und Integrität vorgeworfen. Er kommt vor ein Tribunalgericht. In einer Anhörung geht es um seine Sicherheitsfreigabe, also quasi die Erlaubnis, an geheimen Regierungsprojekten mitarbeiten zu dürfen. Er wird sehr scharfen und oft erniedrigenden Befragungen ausgesetzt. Auch wird ihm vorgeworfen, in jungen Jahren Kontakte zur Linken und zur kommunistischen Szene gehabt zu haben. Harte Vorwürfe gegen Oppenheimer, weil der Kommunismus und damit die Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg ja zum absoluten Feindbild der USA geworden sind. Der Wissenschaftler steht in dieser Zeit unter massivem Stress. Er konsumiert immer mehr Alkohol, raucht manchen Aussagen zufolge um die 100 Zigaretten am Tag. Auch wird er immer dünner und es kommt noch härter. Obwohl das FBI trotz jahrelanger Beschattung und Abhörung seiner Telefongespräche keinen einzigen Beweis dafür vorlegen kann, dass Oppenheimer irgendwelche Geheiminformationen weitergegeben hat, entscheidet sich die Kommission gegen ihn. Seine Sicherheitsfreigabe wird entzogen. Er verliert seine Unbedenklichkeitsbescheinigung und damit auch seinen Zugang zu geheimen Regierungsinformationen. Das bedeutet nicht nur, dass er nicht mehr an Staatsprojekten mitwirken kann, es senkt auch sein öffentliches Ansehen massiv. Die Presse wirft sich auf ihn. Oppenheimer ist schon immer ein Mensch, dem sein Ruf sehr wichtig ist. Dieser ist nun vorerst vollständig zerstört. Doch es gibt auch einen kleinen Hoffnungsschimmer. Denn die wissenschaftliche Gemeinde, auch hochrangige Kollegen und Forscher, sind von Oppenheimers Behandlung vom amerikanischen Staat schockiert. Sie stärken ihm den Rücken und auch dank ihnen bekommt er eine hohe Position als Direktor an einem privaten amerikanischen Forschungsinstitut in Princeton. In den Jahren danach wird die öffentliche Kritik an der Entscheidung, Oppenheimer die Sicherheitsfreigabe zu entziehen, immer lauter. Viele protestieren dagegen. Und tatsächlich unternimmt die US-Regierung Schritte in seine Richtung. 1963, knapp 10 Jahre nachdem man ihm demütigenderweise die Freigabe entzogen hatte, bekommt er für das Manhattan-Projekt eine der höchsten Auszeichnungen im Bereich der Wissenschaft, den Enrico Fermi-Preis. Es ist eine kleine Geste, doch nichts im Vergleich zu Demütigung und Schaden, den die Anhörung verursacht hat. 4 Jahre später stirbt J. Robert Oppenheimer im Alter von 62 Jahren an Kehlkopfkrebs. Das Ende des Vaters der Atombombe. Ein Titel, der ihn sein Leben lang bis zum Ende verfolgen sollte. Zusammenfassung. Als 1904 ein kleiner Junge das Licht der Welt erblickt, ahnen seine Eltern noch nicht, dass er die Erde für immer verändern wird. J. Robert Oppenheimer wächst ganz eng verbunden mit der Wissenschaft auf, absolviert Harvard in Rekordzeit, lernt Einstein kennen. Und wird so zum Forschungsleiter des Manhattan-Projekts. Mit ihm an der Spitze gelingt es den USA, tatsächlich eine Atombombe zu bauen, die auf verheerende Art und Weise 2 japanische Städte, Hiroshima und Nagasaki, mehr oder weniger komplett vernichtet. Sein somit eigentlich größter wissenschaftlicher Erfolg wird zu seiner größten moralischen Niederlage und einer der tödlichsten Waffen bis heute. Als er sich dagegen entscheidet, eine noch kraftvollere Wasserstoffbombe zu entwickeln, wird ihm nicht nur seine Sicherheitsfreigabe, sondern auch sein Platz in der Gesellschaft entzogen. Vor 2 Jahren, im Jahr 2022, also sehr, sehr lange nach seinem Tod, rudern die USA übrigens final nochmal zurück. Auf Anordnung der Ministerin für Energie wird Oppenheimer seine Sicherheitsfreigabe wieder erteilt. Für seine Nachkommen und die physikalische Welt sowas wie ein kleiner Trost. Boah, Leute, krasse Folge, oder? Also mir und uns hat es in der Recherche wieder so ein bisschen verschlungen. Das war so ein wahnsinnig spannendes, trauriges, tragisches und wissenschaftlich bedeutsames Thema. Ich habe es irgendwie geliebt. Vielen Dank, dass ihr euch in den Abstimmungen dafür entschieden habt. Und bevor ich euch jetzt gleich sage, das war also die letzte Folge diesen Jahres. Und ich habe übrigens noch eine gute und schlechte Nachricht für euch. Beantworten wir noch schnell die 3 Fragen zur Folge der vergangenen Woche, als es um das Römische Reich ging. Frage 1 kommt von Mike Jeggi. Er fragt, wie hoch war eigentlich die Lebenserwartung der Römer? Und damit ihr hier einen Vergleich habt, erstmal die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland heute. Bei Männern sind es um die 78 Jahre und bei Frauen etwa 83. Ähnlich wie im Mittelalter ist sie im Römischen Reich deutlich niedriger. Im Schnitt werden sowohl Frauen als auch Männer nur 30 Jahre alt. Diese Statistik täuscht jedoch ein wenig, denn es gibt auch einige Personen, die 60 und älter werden. Allerdings ist die Kindersterblichkeit damals sehr hoch. Fast jedes Dritte stirbt damals im jungen Alter, vor allem wegen schlechter hygienischer Bedingungen. Die Lebenserwartung ist auch daher so niedrig. Die 2. Frage kommt von Alexander Schagerl und dreht sich passenderweise um jemanden mit dem gleichen Vornamen. Er fragt, hatte Alexander der Große etwas mit dem Römischen Reich zu tun? Und hier kann man sagen, nein. Ab und zu werden die beiden Namen zwar miteinander verbunden, Alexander der Große war nämlich auch sowas wie ein sehr großer, früher König über das antike Griechenland nämlich. Und wir wissen ja auch, dass Griechenland irgendwann Teil des Römischen Reichs wurde. Jedoch herrschte Alexander der Große etwa 200 Jahre, bevor das passiert ist. Die 3. und letzte Frage kommt von Philipp und die mag ich irgendwie besonders. Ich zitiere, in Asterix und Obelix lernen wir ja, dass ein kleines Dorf in Gallien sich gegen das Römische Reich aufgelehnt hat. Gab es ein solches Dorf wirklich? Und hier haben wir wirklich länger recherchiert, so ein bisschen mit der Hoffnung, dass wir irgendwas finden und euch die Antwort ja geben können. Allerdings ist sie nein. Gallien, also ein großer Teil des heutigen Frankreichs, wird zwar mit Widerstand, aber irgendwann vollständig übernommen und ist lange Teil des Römischen Reichs. Ohne ein kleines Dorf, das dagegen kämpft. Und auch leider ohne einen dicken Obelix, der als Kind in den Zaubertopf fällt. Das waren also die 3 Fragen und jetzt kommt der Satz, den ich eben schon sagen wollte. Das war also die letzte Folge diesen Jahres. Und wie gesagt, habe ich noch eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Welche wollt ihr zuerst hören? Ah, das ist ja hier gar kein Telefonat, ihr könnt irgendwie gerade gar nicht antworten. Dann mache ich so, wie ich es immer entscheiden würde, immer erstmal die schlechte. Das hier war nicht nur die letzte Folge für 2024, sondern auch die letzte Folge für die nächsten 3 Wochen. Damit unser kleines Team nämlich auch mal ein bisschen durchatmen kann, machen wir jetzt 2 Wochen Pause, also 2 Sonntage ohne neue Folge. So können wir den Kopf mal ein bisschen ausschalten und neue Energie für die 2. Staffel Wissen mit Johnny sammeln. Denn hier kommt die gute Nachricht ins Spiel. Wir haben uns dazu entschieden, den Podcast ab jetzt immer staffelweise für euch zu machen. Eine Staffel hat immer 24 Folgen. Anfang Januar und Anfang Juli gibt es eine 2-wöchige Pause, so als Trenner. Und immer wenn eine Staffel zu Ende geht, so wie jetzt hier und heute die erste, gibt es eine große Umfrage an euch. Darin könnt ihr alles beantworten, was ihr euch für den Podcast generell alles Neues wünscht. Themen, Formate, wenn ihr sagt, ey, wir wollen Zoe häufiger hören, wir haben Lust, dass Experteninterviews mit drin sind, wir wollen Spezialfolgen, wir wollen mal eine Folge, wo du nur Fragen beantwortest. Natürlich könnt ihr auch sagen, wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Die Umfrage findet ihr unter dieser Folge auf Spotify und ist von jetzt an für 3 Wochen für jeden verfügbar. Auch könnt ihr in die Kommentare oder als Nachricht auf Instagram, Wissen mit Johnny, schreiben, was ihr auf dem Herzen habt. Wirklich, egal was, schreibt es uns. Wir werden jede einzelne Nachricht, jeden Kommentar, jede Stimme in den Umfragen sehen und uns als Team Gedanken machen, was wir davon alles in Staffel 2 mit einbauen wollen. Wir freuen uns also auf 3 Dinge. Erstens, das alles von euch zu sehen, zu lesen, zu hören. Zweitens, auf unsere kleine Pause, muss ich schon zugeben, freue ich mich auch drauf. und mit am meisten auf Staffel 2 mit euch. Wenn ihr übrigens erinnert werden wollt, dass diese wieder losgeht im Januar, dann könnt ihr auf der Plattform, wo ihr den Podcast gerade hört, dem Podcast folgen und diese kleine Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr so eine fancy Benachrichtigung, dass wir wieder für euch am Start sind. Wir als gesamtes Team, also sowohl Wissen mit Johnny als auch Team Fritz, können uns wirklich nur bei euch bedanken. Ihr seid wirklich mit Abstand die beste Community der Welt. Danke, 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 danke. Das reicht eigentlich nicht. Hört das einfach häufiger, diesen Teil. Danke, 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 danke. Wirklich, danke. Wir hören uns also in 3 Wochen wieder. Bis dahin verbleiben wir mit so viel Liebe wie nur möglich an euch alle. Und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Ah, ich nochmal. Wenn ihr in der Pause von Wissen mit Johnny eine Empfehlung haben wollt für einen anderen sehr guten Podcast, dann ist sie hier. Denn vor wenigen Tagen hat sich die tödlichste Naturkatastrophe unseres Jahrhunderts zum 20. Mal gejährt. Ihr erinnert euch sicher an Folge 1 und das Seebeben im Indischen Ozean, das eine Reihe von Tsunamis ausgelöst hat. Genau dieses Thema haben sich meine Kollegen vom Bayerischen Rundfunk in ihrem Podcast IQ – Wissenschaft und Forschung nochmal genauer angesehen. Es geht dabei im Speziellen um die indonesische Insel Simeulue. Auf ihr überlebten 2004 fast alle Einwohner, weil sie von den Tieren dort gewarnt wurden und in die Berge geflohen sind. In der Folge ist Wissenschaftsjournalistin Jenny von Sperber zu Gast, die, wie viele andere auch wissen wollen, können Tiere wirklich Erdbeben vorhersagen und damit Menschenleben retten? Hört gerne mal rein. Link findet ihr in den Shownotes. Ach und guten Rutsch!